Free FM. Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Mittwoch um 15 Uhr gibt es unsere Podcast-Reihe Vielfalt leben in Ulm mit Themen rund um Extremismus und Demokratie. Und jedes Mal haben wir einen Experten dabei. Und heute begrüße ich sehr herzlich von der Fachstelle Prevention für Prävention von religiös begründeten Extremismus den Jens Ostwald. Hallo Jens.
Hallo Frank, ich grüße dich.
Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast als Fachmann der Fachstelle Prevention. Wenn du vielleicht ganz kurz, bevor wir anfangen, dich selber vorstellst und ein paar dürre Worte über die Fachstelle verlierst.
Ja, sehr gerne. Ich leite die Fachstelle Prävention von religiös begründetem Extremismus. Die gibt es seit dem Jahr 2015 und meine Aufgabe ist es dort, ein Präventionsnetzwerk aufzubauen in ganz Baden-Württemberg. Gewissermaßen als Frühwarnsystem, das heißt Fachkräfte auszubilden, damit die frühzeitig Radikalisierungstendenzen erkennen können, also jetzt im Bereich des religiös begründeten Extremismus und wissen, wie sie auch damit umgehen können. Das heißt, dass sie möglicherweise auch schon relativ früh damit umgehen und dagegen etwas tun können. Ich persönlich bin von der Ausbildung her Erziehungswissenschaftler, habe jetzt in dem Fachbereich auch promoviert zum Thema eben islamische Vereine und auch migrantische Vereine in der Extremismusprävention und freue mich, heute hier zu sein.
Sehr schön. Und wir haben das Thema heute die gesellschaftliche Rolle von migrantischen Vereinen. Und da haben wir natürlich jetzt auch gerade eine ganz besondere Rolle in den aktuellen, etwas anderen Zeiten. Ganz kurz am Anfang vielleicht für Leute, die nicht ganz so im Thema drin sind. Was sind denn migrantische Vereine überhaupt?
Genau, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Glaube ich, viele vermischen relativ oft islamische und migrantische Vereine. Das heißt, migrantische Vereine sind also Vereine, die als sogenannte Migranten-Selbstorganisation organisiert sind. Das heißt, Personen, die Migrationshintergrund haben und die sich eben auch als ein Zusammenschluss migrantischer Personen verstehen. Das heißt, die auch entsprechende Themen vertreten. Zum Beispiel gibt es dort den türkischen Sportverein, einfach als Beispiel, einen kurdischen Kulturverein, alles das, was es in die Richtung gibt, die sind abzugrenzen von islamischen Vereinen, beziehungsweise werden sie das relativ oft, denn islamische Vereine sind in dem gewissermaßen islamische Religionsgemeinschaften, die dann eben zum Zweck haben, die islamische Religion zu praktizieren. Die sind zwar in Deutschland auch weitestgehend migrantisch geprägt, das heißt zum Beispiel türkischer, mit einer türkischen Ausrichtung, sind aber nicht per Definition in dem Sinne, also Migranten-Selbstorganisation, deshalb macht es Sinn, die voneinander nochmal zu trennen.
Gibt es da viele von diesen, weißt du das so Zahlen ungefähr, dass man was sagen kann, in Deutschland gibt es ungefähr wie viele solche Vereine?
Ja, genau, das ist auch der zweite interessante Punkt. Es gibt tatsächlich keine wirkliche Erhebung dazu, wo man sagen kann, die sind jetzt erfasst. Es gibt aus dem Jahr 2004 eine Statistik, die besagt, dass es ungefähr wohl 15.000, damals noch hießen sie noch Ausländervereine, gibt. Die Zahl wird mittlerweile um einiges höher sein. Also ich denke, wir können uns da schon, da lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, aber ich denke mal um die 20.000 Migranten-Selbstorganisationen inklusive in dem Fall tatsächlich dann auch islamische Vereine, die eben migrantisch geprägt sind, die wird es in Deutschland schon geben, denke ich.
Genau, und dein Schwerpunkt sind eben die migrantischen Vereine. Jetzt mal eine Frage, wir haben ja jetzt ja etwas schwierige Zeiten aktuell durch die Corona-Problematik. Was für eine Rolle können denn diese Vereine, Verbände speziell jetzt übernehmen?
Ja, es ist eine sehr, sehr wichtige Rolle aus meiner Sicht, denn gerade Migranten-Selbstorganisationen, sowohl islamisch als auch nicht islamisch, also nicht religiös geprägt, übernehmen ja ganz oft eine Rolle, eine Community zusammenzuschweißen. Das heißt, ein gewisser Identitätsfaktor, sei es zum Beispiel die ethnische Herkunft, der Migrationshintergrund, spielt eine große Rolle. Und gerade aktuell ist das natürlich zum einen einfach zu sich seiner Identität bewusst zu sein. Das heißt, sie bieten natürlich Zusammenhalt. Und dann auf der anderen Seite, wenn man die aktuelle Berichterstattung mal sieht, Verschwörungstheorien, Fake News und tatsächlich dann in dem Kontext auch Hate Speech entgegenzuwirken, also in die Communities hineinzuwirken und zu schauen, hey Leute, überlegt euch mal, was ihr lest. Überlegt mal, von welchen Medien ihr konsumiert. Das Gleiche gilt dann tatsächlich in einer etwas abgewandelten, aber recht ähnlichen Form auch für die islamischen Vereine, also für die Moscheegemeinden zum Beispiel und auch für die Verbände, die dahinter stehen. Nämlich einfach mal zu hinterfragen, was für Nachrichten konsumiert man, beziehungsweise was für Verschwörungstheorien werden da auch angeboten. Also jetzt zum Beispiel kursiert gerade jetzt in einem radikal-islamischen Spektrum durchaus auch das Narrativ, dass der Coronavirus eine Strafe für die Chinesen ist, weil die eben mit den Uiguren, also mit der muslimischen Minderheit in China, ja, sehr, sehr schlecht umgehen, also die in Internierungslager internieren und das dann eben die Strafe Gottes ist für diesen Umgang mit den Uiguren.
Also würdest du sagen, dass diese Organisationen einen stärkeren und direkteren Einfluss auf ihre Community haben, als wenn es jetzt von außen, von der Bundesregierung oder von der Stadt kommt?
Nicht unbedingt. Das ist ein tatsächlich interessanter Punkt. Ich glaube, das lässt sich nicht gegeneinander aufwiegen. Das liegt zum einen daran, dass wir auf der einen Seite vor allem gewissermaßen zwei Generationen, also es sind natürlich mehrere Generationen, aber es lassen sich vielleicht zwei Gruppen so ein bisschen unterscheiden. Und zwar sind das auf der einen Seite natürlich ältere Personen, also diejenigen, die vielleicht mit der Migranten-Gastarbeiter-Bewegung nach Deutschland gekommen sind in den 60er Jahren, die tatsächlich sich sehr stark über den Migrationshintergrund und eben vor allem auch über ihre islamische Identität definieren. Hier haben wir, glaube ich, schon tatsächlich eine sehr gute Reichweite, beziehungsweise eine sehr gute Wirkung auf diese Zielgruppe. Anders sieht es dann relativ oft bei jungen Menschen aus, also bei Personen, die in Deutschland geboren sind, auch vielleicht die dritte Generation schon darstellen, die sich als Deutsch definieren, also vielleicht Deutsch und Türkisch oder Deutsch und Libanesisch und die ihre Wurzeln tatsächlich in Deutschland haben. Und da ist es einfach der Fall, dass diese Gruppe weniger gut erreicht wird vor allem durch die islamischen Vereine in dem Fall. Diese Gruppen wiederum werden eben durch andere Vereine besser erreicht. Und da wiederum könnten zum Beispiel nicht religiöse migrantische Vereine, es ist jetzt so ein bisschen Kuddelmuddel mit den Bezeichnungen, aber das ist ganz zentral, nämlich zum Beispiel ein türkischer Sportverein könnte da eine Rolle spielen. Das heißt also, dass man diese islamische Identität und ethnische Identität als Zugriffspunkt gewissermaßen nutzt, um Personen zu erreichen mit den richtigen Antworten. Darüber hinaus würde ich aber nicht unbedingt sagen, dass diese Gruppierung zum Beispiel staatlichen Einrichtungen oder so grundsätzlich misstraut. Also ich glaube, das ist immer so ein Mittelding oder so eine Mischung, die man da wählen muss.
Jetzt, also es ist also keine homogene Gruppe, man muss da durchaus
Ganz genau.
differenzieren.
Ja.
Sind da auch solche Tendenzen zu erkennen, wie man sie jetzt durch Kirchenaustritte hier im evangelischen und katholischen Rahmen hat, dass die Bedeutung der Religion bei den Jugendlichen geringer wird? Kann man das da auch schlussfolgern, wenn du sagst, die Jugendlichen erreicht man gar nicht mehr so sehr, sondern eher vielleicht mal über den Sportverein?
Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Ganz grundsätzlich lässt sich durch Studien festhalten, dass die Bedeutung der Religion nicht unbedingt abnimmt, sondern zunimmt, aber die Bedeutung von religiöser Praxis abnimmt. Also ganz konkret, wenn man die Personen nimmt, die in der Gastarbeiterbewegung, die muslimischen Menschen, die in Deutschland in den 60er Jahren gelebt haben, da hatte die Religion für die Identität nicht so die große Bedeutung. Also sie haben gesagt, ich bin muslimisch und ich habe meinen Glauben und ich praktiziere den auch sehr, sehr oft. Gehe nicht nur eben freitags in die Moschee, sondern bete auch so oft ich kann am Tag und so weiter. Definiere mich aber nicht unbedingt über die Religion als Muslim oder Muslimin. Das hat sich tatsächlich umgekehrt. Das heißt, die Rolle der Religion heutzutage ist viel mehr identitätsstiftend. Das heißt, vor allem viele Jugendliche sagen, ich bin Moslem und das macht was mit mir und das bedeutet mir vor allem was. Aber im Alltag bedeutet die religiöse Praxis nicht mehr so viel. Das heißt, die Personen gehen vielleicht gerade noch Freitag in die Moschee, vielleicht das noch nicht mal, beten auch nicht so oft, sondern ja, praktizieren die Religion einfach nicht so sehr. Das heißt, der identitäre Teil der Religion nimmt tatsächlich zu. Das bedeutet schlussendlich auch, dass zum einen tatsächlich die Rolle der großen Moschee- und Islamverbände nicht mehr so gewichtig ist, wie sie mal war. Das heißt, auch die Islamverbände haben ganz klar damit zu kämpfen, so wie die christlichen Kirchen auch, mit Kirchenaustritten, dass sie merken, okay, die jungen Personen können wir in der Form nicht mehr erreichen. Und da sieht man tatsächlich auch eine ganz gute Parallele, denn gerade die evangelische Kirche verliert relativ viele junge Menschen oder auch Menschen mittleren Alters an sogenannte Freikirchen, das heißt Kirchen, die nicht der Landeskirche angehören, sondern ja, frei, also im wahrsten Sinne des Wortes frei sind sozusagen. Solche Entwicklungen sehen wir tatsächlich auch jetzt im islamischen Kontext, denn da gewinnen tatsächlich Bewegungen, also islamische Bewegungen an Bedeutung, die sich eben nicht durch Moscheen zum Beispiel definieren oder durch eine Verbandszugehörigkeit, sondern die vielmehr sagen, wir sind Muslime in Deutschland und wir befinden uns hier und wir sind jung, wir sind vor allem auf Facebook, YouTube, Instagram unterwegs und versuchen, islamische Glaubensinhalte sehr, sehr stark eben mit Identität zu verbinden. Und das ist ein Zugang, der vor allem eine große Herausforderung für die Islamverbände darstellt. Der zweite Punkt tatsächlich ist, dass diese Inhalte sehr stark eben auch mit Migrationshintergrund, also mit ethnischem Hintergrund verbunden wird. Das heißt, man beobachtet zum Beispiel aktuell in der radikal-islamistischen Szene auch eine gewisse, man würde es vielleicht als Ethnisierung von Religion bezeichnen, also dass islamisch sein und türkisch sein zum Beispiel wieder sehr, sehr viel mehr zusammengedacht wird, als das vor 20 Jahren der Fall war. Also
Da
da
kommen wir
gibt es
vielleicht,
durchaus Parallelen.
am Ende nochmal drauf. Jetzt nochmal eine andere Sache. Wie sind denn diese Vereine überhaupt aufgebaut? Was haben die denn für Strukturen? Ist es so wie so ein normaler Sportverein? Muss man sich das so vorstellen?
Genau, also ganz grundsätzlich ist es tatsächlich noch, glaube ich, die Vorstellung bei vielen Leuten, dass die Moscheevereine aufgebaut sind, zum Beispiel ähnlich wie die christlichen Kirchen oder auch die jüdischen Glaubensgemeinschaften. Das ist tatsächlich mitnichten so. Also wir haben, ganz grundsätzlich ist es so, dass die islamischen Gemeinden und auch die islamischen Verbände als Verein organisiert sind. Das heißt, das ist tatsächlich grundsätzlich erstmal nicht anders als ein Sportverein, also ein eingetragener Verein, ein e.V. Der Unterschied zu den christlichen Kirchen ist, dass die Kirchen sogenannte Körperschaften öffentlichen Rechts sind. Das ist ein spezielles Konstrukt, was tatsächlich auch einmalig ist auf der Welt in Deutschland. Das heißt, dass die Kirchen, da gehören die katholische, die evangelische Kirche dazu, die jüdische Gemeinde in Deutschland gehört dazu und noch viele andere, das Recht haben, zum Beispiel ein eigenes Arbeitsrecht zu etablieren. Die haben das Recht, zum Beispiel, den Staat damit zu beauftragen, Steuern einzuziehen, was wir ja zum Beispiel mit der Kirchensteuer haben. Die leitet ja der Staat gewissermaßen direkt mehr oder weniger an die Kirchen weiter. All das fällt weg bei den islamischen Vereinen. Das sind tatsächlich einfach eingetragene Vereine, die sich in der Regel eben durch Spenden finanzieren. Und wenn wir den größten Islamverband nehmen, die DİTİB zum Beispiel, werden die eben teilweise noch durch den türkischen Staat unterstützt, was ja hin und wieder auch stark kritisiert wird, weil zum Beispiel die Imame, die in den DİTİB-Gemeinden predigen, die Gemeinde führen, auf geistlicher Ebene Beamte des türkischen Staates sind. Das heißt, ganz zentral ist hier, wenn wir von einem Dialog auf Augenhöhe reden, was es auch immer heißt, was gerade vielleicht auch für den kommunalen Kontext ganz interessant ist, dann muss einem immer bewusst sein, dass in den ganzen islamischen Gemeinden bis hin zur Verbandsebene tatsächlich fast ausschließlich ehrenamtliche Arbeit geschieht. Ich sage fast ausschließlich, weil man davon die Imame oftmals ausnehmen muss und teilweise eben auch auf Ebene der Landesvertretung zum Beispiel durchaus auch ein oder zwei hauptamtliche Stellen geschaffen worden sind. Aber auf Vereinsebene wird die gesamte Arbeit durchs Ehrenamt getragen. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied zu den christlichen Kirchen, der aber auch ganz zentral ist, gerade in der Arbeit oder Kooperation vor Ort.
Was gibt es denn daraus jetzt für besondere Herausforderungen für die Vereine? Was ist dann da so eine Hauptproblematik, die da gegenüberstehen?
Ich glaube, dass da der Hauptpunkt ist tatsächlich der Professionalisierungsbedarf dieser Gemeinden. Das heißt, wir haben schon vorhin ja ganz kurz besprochen, dass eben vor allem junge Menschen nicht unbedingt in der Form erreicht werden, wie sie erreicht werden sollten. Das heißt, dass die Inhalte nicht unbedingt auf diese Zielgruppe angepasst sind, was tatsächlich auch teilweise auch ein sprachliches Problem ist. Also wenn man sich überlegt, man versucht Informationen über einen Verein herauszufinden, geht dann auf eine Internetseite und da ist dann die Internetseite zum Beispiel komplett auf Türkisch oder auf Bosnisch. Das ist einfach in der Außendarstellung einfach ein Problem tatsächlich. Dann auch sprachliche Barrieren innerhalb der Gemeinden heißt einfach, dass die jüngere Generation in der Regel eben mit der deutschen Sprache aufgewachsen ist. In der Regel bleiben wir jetzt beim Türkischen einfach mal, weil das die größte Gruppe ist in Deutschland. Das Türkische nicht mehr so beherrscht, dass sie sich damit auch gut verständigen können, wohingegen die Älteren eben das Deutsche wenig gut beherrschen. Also das ist eine große Herausforderung, die Professionalisierung. Und dann relativ klar die Professionalisierung, die eben damit einhergeht, entsprechende Strukturen aufzubauen. Also zu schauen, wie bekommen wir es hin, aus dieser Vereinsstruktur in eine Struktur zu kommen, die vielleicht, es gibt noch ein Zwischending zwischen Körperschaft öffentlichen Rechts und Verein, die sogenannten Religionsgemeinschaften, vielleicht erstmal als Religionsgemeinschaft anerkannt zu werden und dann zum Beispiel auch islamischen Religionsunterricht regulär anbieten zu können. Also Strukturaufbau würde ich sagen, Professionalisierung ist der zweite Punkt. Diese beiden Hauptpunkte oder Hauptherausforderungen stehen, vor denen stehen, glaube ich, die islamischen Vereine vor allem. Bei den migrantischen Vereinen ist es tatsächlich ein bisschen anders. Also die Vereine, die nicht islamisch geprägt sind, weil wir hier kann man tatsächlich beobachten, dass diese Vereine nicht unbedingt diese Notwendigkeit haben, diese professionellen Strukturen aufzubauen. Wenn ich mir überlege, wenn man sich einen türkischen Sportverein, den wir jetzt schon als paar Mal als Beispiel hatten, vor Augen führt, dann gibt es mit diesem türkischen Sportverein nicht unbedingt die Notwendigkeit, hauptamtliche Strukturen aufzubauen, weil die meisten Vereine in Deutschland, also bleiben wir beim Fußballverein oder Sportverein, auf ehrenamtlichen Strukturen fußen. Und dort die Mitglieder damit tatsächlich auch ganz gut leben können und sich eben selber entsprechend einbringen. Islamische Religionsgemeinschaften hingegen oder eben die Vereine, sind sehr, sehr viel multifunktionaler, weil sie gewissermaßen Dienstleistungen anbieten, die wichtig sind für die Identität und für die, vor allem für die religiöse Identität der Gläubigen und deshalb halt vor größeren Herausforderungen stehen als der Großteil der nicht religiös migrantischen Vereine.
Gibt es jetzt migrantische Vereine, islamische Vereine, wo du sagst, die sind schon in der Professionalität vorangeschritten, die du jetzt mal als Best-Practice-Beispiel sagen kannst?
Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Also wir haben, also bei den nicht, fangen wir vielleicht bei den nicht religiös migrantischen Vereinen an. Da gibt es tatsächlich in Deutschland relativ viele migrantische Vereine, die sich eben soweit etabliert haben und feste Strukturen aufgebaut haben. Also ich habe jetzt in meiner Doktorarbeit zum Beispiel relativ breit in Deutschland geforscht und da fallen mir eben vor allem zwei Vereine im Ruhrgebiet ein, die beide als Migranten-Selbstorganisationen gegründet wurden, als kleine Vereine und mittlerweile beide über 100 Angestellte haben, beide Träger der Jugendhilfe sind, also eigene Jugendhäuser betreuen, teilweise auch mobile Jugendarbeit anbieten, also offene und mobile Jugendarbeit anbieten, dann in Justizvollzugsanstalten Bewährungshilfe anbieten, all diese Sachen, die sich im Kontext von migrantischer Arbeit aufgebaut haben. Im Bereich der islamischen Vereine ist es tatsächlich nicht so einfach. Da könnte man, oder als gutes Beispiel könnte man da tatsächlich die alevitische Religionsgemeinschaft benennen. Vor allem die alevitische Jugendarbeit. Die haben sich tatsächlich vor einigen Jahren mal gesagt, okay, wir wollen eine professionelle Jugendarbeit aufbauen und haben sich Hilfe geholt von der evangelischen Jugendorganisation und haben gesagt, okay, ihr habt es doch geschafft, ihr habt doch eine große, breite Jugendarbeit aufgebaut, was auf was müssen wir achten, haben sich von denen coachen lassen und haben tatsächlich mittlerweile, ich glaube, eine ja, 10 bis 12, vielleicht auch mittlerweile mehr hauptamtliche Stellen in ganz Deutschland, die nur für die Jugendarbeit zuständig sind. Also das wäre so ein Beispiel, wie es möglicherweise funktionieren kann auf Verbandsebene. Ganz zentral ist da, dass man das natürlich auch wiederum auf die Vereinsebene runterbrechen muss. Das heißt, auch in Baden-Württemberg gibt es einzelne Vereine, das muss man immer vor Ort schauen, die einfach sehr gute Arbeit machen, die vor allem auch strukturell gut aufgestellt sind. Da hängt es aber zumeist auch eben an Einzelpersonen, also vom Engagement von Einzelpersonen ab, inwieweit sich ein Verein auch weiterentwickeln kann. Auch da fehlt dann relativ oft die strukturelle Tragweite gewissermaßen.
Hast du jetzt ganz konkrete Tipps für solche Vereine, was sie machen, beherzigen sollen, um sich zu professionalisieren? Gibt es da so ein paar Knicke oder ist es nicht ganz so einfach?
Ja, es ist wie vieles in dem Kontext tatsächlich nicht ganz so einfach. Aber was man sagen muss, der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt ja tatsächlich in der Prävention von religiösem Extremismus. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Sowohl von Seiten, ich nenne es einfach mal von Seiten der Gesellschaft, also der immer in Anführungsstrichen, also im gesellschaftlichen Diskurs wurde in den letzten Jahren immer wieder gesagt, ja, die islamisch-religiösen Vereine müssten sich mehr gegen religiösen Extremismus und die entsprechende Radikalisierung wenden. Das hat man teilweise, hat man sich in den Verbänden dagegen gewehrt und gesagt, nein, das machen wir nicht oder wollen wir nicht oder das machen wir doch schon. Also wir machen doch schon religiöse Unterweisung und so und hat sich tatsächlich so ein bisschen dieser Präventionslogik unterworfen, nämlich indem man gesagt hat, das, was wir machen, die Jugendarbeit, die wir machen, wirkt doch schon präventiv. Also die Jugendlichen radikalisieren sich doch nicht und wir machen doch schon Präventionsarbeit. Das ist tatsächlich ein ganz zentraler Punkt, denn das ist so ein bisschen so die Grundüberlegung, ist Jugendarbeit Präventionsarbeit und wie verhält sich Präventionsarbeit zu Jugendarbeit? Ich glaube, der ganz zentrale Punkt ist, dass eben islamische Jugendarbeit einen Selbstwert an sich schon hat. Dass also eine Moscheegemeinde, die Jugendarbeit macht, erstmal keine Präventionsarbeiten macht, sondern sie machen Jugendarbeit. Das heißt, hier müsste sich tatsächlich so ein bisschen auch in dem Kontext jetzt in diesem kleinen Bereich das Selbstverständnis so ein bisschen ändern, zu sagen, nein, islamische Jugendarbeit hat nämlich hat diesen Selbstwert an sich. Der zweite Punkt wäre natürlich zu schauen, wie kann man vor Ort entsprechende Strukturen aufbauen, also Kooperation. Das ist ein kleiner Schritt auf großer Ebene und das ist, glaube ich, auch der ganz wichtigste auf verbandlicher Ebene. Muss man einfach den Verbänden gewissermaßen schon auch vorwerfen, dass sie die letzten, ja, vielleicht 2 Jahrzehnte, 15 Jahre vielleicht, so ein bisschen verpennt haben und es nicht geschafft haben, entsprechende Inhalte, jugendaffine Inhalte aufzubauen, um eben tatsächlich auch nachkommende Generationen für sich zu gewinnen. Beim Strukturaufbau, das ist eher ein Politikum, das wäre dann der Punkt 3, also da zu gucken, das Staatskirchenrecht zum Beispiel, also die Regelung, wer Körperschaft öffentlichen Rechts werden kann und wer nicht, ist sehr stark auf die christlichen Kirchen oder ja doch auf die christlichen Kirchen ausgerichtet und eben entsprechende Religionsgemeinschaften, die da nah dran sind, in Anführungsstrichen von der Struktur her. Da müsste man sich eben überlegen, ob man dort da einfach nochmal drüber geht und schaut, ob es da entsprechende Punkte gibt, die man vielleicht auch im Sinne des Körperschaftsrechts, also des Staatskirchenrechts, bisschen umbauen kann, damit es eben den islamischen Gemeinden ermöglicht wird. Aber wie eingangs schon erwähnt, so einfach ist es tatsächlich nicht. Es sind viele, viele kleine Zahnräder, die ineinander greifen. Ich glaube, da sind tatsächlich die Verbände sehr stark gefordert, und auch die Zivilgesellschaft drumherum, aber auch die staatlichen Behörden, um zu gucken, wie wir eben diese professionelle islamische Jugendarbeit oder generell islamische Vergemeinschaftung in Deutschland etablieren, noch mehr etablieren können.
Bei der Extremismusprävention bei den Vereinen, ist es dann nur die reine Jugendarbeit oder gibt es da auch noch andere Ansätze? Weil es gibt ja auch schon, sage ich mal, wir hatten ja auch hier in Ulm das Beispiel vor einigen Jahren, schon Vereine, wo man sagt, da ist wahrscheinlich schon für die Prävention schon zu spät.
Absolut. Also, das ist ein mega wichtiger Punkt. In der Präventionsarbeit allgemein, und das lässt sich sowohl für den religiösen Extremismus als auch für den Rechtsextremismus sagen, liegt der Fokus immer noch fast ausschließlich auf der Jugend. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat vor allem unser Antisemitismusbeauftragter Dr. Michael Blume schon auch schon in seinem Antisemitismusbericht erwähnt, dass gerade die Radikalisierung im Alter bisher kaum von entsprechenden Programmen bearbeitet wird. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, also da müsste man tatsächlich auch ein bisschen noch ein bisschen sensibler werden. Der zweite Punkt natürlich ist, inwiefern schon Jugend und auch ältere Personen eben radikal beziehungsweise radikale Ansichten haben, die dann wiederum mit denen man umgehen muss. Da gibt es aus meiner Sicht nochmal zwei Unterpunkte. Der erste Punkt ist, dass natürlich Religion erstmal per se die Freiheit hat, durchaus auch Meinung zu vertreten, vor allem die individuelle Religiosität, die jetzt nicht jedem und jeder gefallen. Nichtsdestotrotz ist das gewissermaßen, wenn ich das individuell für mich so entschieden habe, immer noch zu einem, auch wenn es einem sehr schwer fällt, gewissermaßen durch eine Form von Religionsfreiheit abgedeckt oder zum Beispiel auch Verschleierung, worüber viel diskutiert wird. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass man nicht mit diesen, also man muss natürlich über diese Themen reden, aber Religion hat auch immer den Teil inne, dass sich eine Person für ein Lebensmodell entscheiden kann, dass man selber, wenn ich zum Beispiel mit einem Jugendlichen arbeite, vielleicht nicht gut finde oder was meinem Wertekanon nicht unbedingt entspricht.
Aber jetzt reden wir
Was
ja da auch von Jugendlichen, die sich teilweise in den Extremismus getrieben werden, wo es eben nicht nur darum geht, dass die eine andere Meinung haben, sondern wo dann auch
genau.
wirklich dann Handlungen daraus entstehen.
Genau, absolut. Und das ist dann, hast du vollkommen recht. Also da ist natürlich dann einfach eine ganz klare Grenze erreicht, vollkommen. Das lässt sich, also da muss man auch ganz klar sagen, da kommen islamische Verbände und Vereine ganz klar an ihre Grenzen. Das ist relativ klar. Die pädagogischen Kompetenzen, die dafür notwendig sind, um eben das aufzuarbeiten, sowohl im Erwachsenenalter als auch jetzt im Jugendalter, unabhängig vom Alter, sind bei den islamischen Vereinen schlussendlich nicht vorhanden. Das kann man einfach so sagen. Die Kompetenzen dafür, vernünftige Jugendarbeit und auch vernünftige Erwachsenenarbeit zu machen, auch da muss man sagen, kommen die Vereine schon noch an ihre Grenzen. Im Umgang mit radikalen Ansichten oder auch mit extremistischen Ansichten, da ist es ganz zentral, dass sich diese Vereine Hilfe von außen holen, gewissermaßen. Also es gibt ja Beratungsstellen, zum Beispiel hier in Baden-Württemberg, das Kompetenzzentrum Konex im Innenministerium, die Beratung anbieten, die Ausstiegsberatung übernehmen, die dann beratend zur Seite stehen, die Kolleginnen und Kollegen, also bei wirklich konkreten Fällen von Radikalisierung, dass man sich eben an die wendet. Da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass in dem Moment, wo sich natürlich ein Verein an sie, also eine Beratungsstelle wendet, besteht natürlich immer die Gefahr, dass durch irgendwelche Kanäle rauskommt, sage ich mal, dass dieser Verein möglicherweise eine radikale Person beherbergt. Und das birgt natürlich großes Stigmatisierungspotenzial in sich. Das heißt, wenn gewissermaßen ein Jugendhaus sich an diese Beratungsstelle wendet als Beispiel und sagt, hier, wir haben hier einen Jugendlichen, der ist extremistisch, einfach mal ganz platt ausgedrückt, dann hat das für das Jugendhaus in aller Regel nicht so große Folgen, weil sie eben gesagt haben, okay, wir kommen hier nicht weiter, wir müssen uns an die Beratung wenden. Wenn sich ein islamischer Verein mit dieser Bitte an eine Beratungsstelle wendet und sagt, wir haben hier eine radikale Person, die sich im Bereich des Salafismus, sage ich mal, radikalisiert hat, dann hat das natürlich für den Verein eine ganz andere, möglicherweise eine ganz anderes Stigmatisierungspotenzial, weil dann natürlich auch angenommen werden kann, dass er sich vielleicht in dem Verein radikalisiert hat, beziehungsweise dass eben von außen vielleicht kolportiert wird, dass das der Fall ist, weshalb tatsächlich da eine große Hemmschwelle ist, für diese Vereine sich an diese Beratungsstellen zu wenden. Das heißt, da muss, lange Rede, kurzer Sinn, da müsste tatsächlich gesellschaftlich gesehen eine große Sensibilität dafür herrschen, dass der Umgang mit Extremismus und Radikalisierung, gerade für islamische Vereine, ein sehr, sehr hohes Stigmatisierungspotenzial birgt. Und das muss eben entsprechend berücksichtigt
Ist halt
werden.
ein heißes und sehr emotionales Thema, wo man
Ganz genau.
verständlicherweise sich die Vereine vorsichtig rantasten und nicht stigmatisiert werden, wie du gesagt hast. Zum anderen aber natürlich sehr hohe gesellschaftliche Erwartungen auch noch auf die Vereine. Sie sind ja quasi von beiden Seiten eingequetscht. Von außen wird herangetreten, ihr müsst was machen, und von innen haben sie eventuell die Angst, dass dann da interne Prozesse stattfinden oder von außen sie stigmatisiert werden. Also da haben
Ganz
sie
genau.
natürlich eine sehr, sehr schwierige Rolle, aber du kannst sagen, sie sollten auf alle versuchen, holt euch professionelle Hilfe. Die kann man sich bei euch holen, bei der Fachstelle Prevention oder auch bei Konix, hast du beispielsweise jetzt genannt, um einfach mal
Genau.
zu überlegen, wie kann ich damit umgehen als Verein.
Genau. Falls man diese Probleme, also oder einfach die Herausforderung intern im Verein hat, auch die Frage eben, wie man damit umgeht. Also wie muss ich das einordnen? Denn ganz konkret ist natürlich auch die Sache, dass es sich bei Radikalisierungstendenzen nicht per se um theologische oder religiöse Herausforderungen handelt, sondern eben um pädagogische. Das heißt, dass die Rolle im Radikalisierungsprozess, so viel kann man wahrscheinlich mittlerweile sagen, nicht die ultimativ große Rolle spielt, also bei der Vielzahl, bei der Mehrzahl derjenigen, die sich radikalisiert haben, sondern eben, dass es ein pädagogischer Umgang vonnöten ist. Und da ist es ratsam, dass sich so ein Verein oder ein Verband die entsprechende Hilfe holt, ja, ganz
Gilt
klar.
also für die Vereine das Gleiche wie für andere Vereine. Und du hast Jugendhäuser genannt, auch
Absolut.
holt euch die Hilfe bei den Fachleuten.
Ganz
Damit
genau.
sind wir schon am Ende angekommen von unserer Podcast-Serie mit dem Jens Ostwald. Ich bedanke mich, dass du Zeit für uns gehabt hast. Wir
Sehr
haben
gerne. Vielen
geredet
Dank für
über
die Einladung.
gerne die gesellschaftliche Rolle von migrantischen Vereinen mit dem Jens Ostwald von der Fachstelle Prevention. Nächste Woche gibt es einen weiteren Podcast. Jens, vielen Dank. Ciao.
Sehr gern geschehen.
Sie hören Radio Free FM zu empfangen über UKW auf der 102,6 MHz, über Kabel auf der 97,7 und 93,45 MHz und weltweit zu hören über unseren Livestream auf freefm.de.